Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sendung Buchzeichen auf dem Eis mit Krimi-Geschichten. Wenn wir die aktuelle Bestsellerliste anschauen, dann sehen wir sofort, Krimis haben im Moment ziemlich Hochkonjunktur. Nur, wie findet man jetzt eine Perle aus diesem grossen Angebot? Irgendetwas, das einem persönlich passt? Es gibt eine Hilfe. Die Jury der grossen Krimipreise, die helfen einem da, die lesen Neuerscheinungen und wählen jedes Jahr den besten Roman aus. Die Lucia Stettler und Christian Schmid stellen jetzt die drei wichtigsten Krimipreise vor und gehen auch noch auf drei prämierte Bücher ein.
Beispiel Nummer 1. Edgar Allan Poe Award.
Der Edgar Allan Poe Award, kurz der Edgar, ist der wichtigste amerikanische Krimipreis. Er trägt den Namen vom berühmten Krimi- und Gruselschriftsteller Edgar Allan Poe, der von 1809 bis 1849 gelebt. Seit 1946 vergeht der Preis die Mystery Writers of America. Das ist eine Organisation für alle, die im Beruf mit Krimi zu tun haben. Romanschreiber, Geschichtenschreiber, Theaterstückschreiber, Drehbuchschreiber, Filmer und so weiter. Und zwar ist die Preisvergabe gegen einen grossen Anlass, nämlich das Edgar Award Banquet. Angefangen hat der Edgar 1946 als Filmdrehbuchpreis. 1948 ist der Sachbuch Edgar dazugekommen und erst 1954 der Roman Edgar. 8 Juroren machen über das Jahr je ihre Top-10-Listen. Aus diesen 8 Top-10-Listen gibt es eine und aus dieser wählt man den Gewinner. Berühmte Namen sind Träger von Edgar, zum Beispiel der Raymond Chandler, der John le Carré, der Ken Follett und Minette Walters. Ja, und jetzt sind wir gespannt, wer man 2010 auf das Podest gereicht hat.
And the winner is John Hart mit «Das letzte Kind».
Am John Hart aus North Carolina ist mit dieser Wahl eine Sensation gelungen. Schon 2 Jahre vorher, 2008, hat er nämlich den Edgar bekommen für seinen Roman «Der dunkle Fluss». Und jetzt also mit dem Folgebuch «Das letzte Kind» noch gerade einmal. Sonnegu hat noch kein Schriftsteller vor ihm geschafft. Hauptfigur im Roman «Das letzte Kind» ist der Johnny, ein 13-jähriger Bub. Ein Bub, der mit 12 den Boden unter den Füßen verloren hat und sozusagen von einem Moment auf den anderen aus der Kindheit rausgefallen ist. Angefangen hat sein Drama an dem Tag, wo seine Zwillingsschwester Alicia spurlos verschwunden ist. Man hat sie gesucht, man hat Aufrufe gemacht, man hat alles probiert. Aber das Mädchen ist nicht mehr vorgekommen, alle glauben an ein Verbrechen. Gleich nach der Alicia ist auch der Vater von Johnny plötzlich nicht mehr heimgekommen. Der sei abgehauen, hat es im Städtli geheissen, hat es bei der Familie nicht mehr ausgehalten. Der Johnny vermisst auch seinen Vater enorm. Er war sein Held, sein ganz grosses Vorbild.
Sein Vater hat ihm beigebracht, wie die Welt funktionierte, was er glauben und worauf er sein Vertrauen setzen sollte. In die Familie, in Gott und in die Gemeinde. Was es bedeutete, ein Mann zu sein, hatte Johnny von seinem Vater gelernt. Bis zum Schluss, als sein Vater weggegangen war. Jetzt musste Johnny das alles in Frage stellen. All das, was er mit so viel Überzeugungskraft gelehrt worden war. Gott kümmerte sich nicht um Menschen, die leiden mussten. Nicht um die Kleinen, Gerechtigkeit, Vergeltung, die Gemeinde. Das gab es alles nicht. Nachbarn halfen ihre Nachbarn nicht und die Sanftmütigen würden das Erdenreich nicht besitzen. Die Kirche, die Polizei, seine Mutter, keiner von denen konnte es in Ordnung bringen. Keiner hatte die Macht dazu. Seit einem Jahr lebte Johnny mit dieser neuen, brutalen Wahrheit. Er war allein.
Wir hören es da, der Johnny kann sich auf niemanden mehr verlassen. Er traut auch keinem mehr über den Weg und will jetzt auf eigene Faust das kaputte Familienglück wieder reparieren. Wenn er die Schwester findet, so denkt er, wenn er die Schwester findet, kommt dann vielleicht auch der Vater wieder zurück. Und der Roman «Das letzte Kind» schildert dann die ganze Odyssee von diesem Bub. der wird zum totalen Aussenseiter, zu einem Outlaw, kann man sagen, zu einem Menschen, der sich an keine Regeln mehr hält. Der Johnny, der schwänzt die Schule, der holt die Nacht ab, der lässt sich auf riskante Abenteuer ein. Er ist eine Art ein moderner Huckleberry Finn. Praktisch sein einzig Verbündet ist der Polizist Hunt. Aber auch der leidet, weil er bei der Fahndung nach dieser Alicia seine Zeit versagt hat. Für mich ist das Buch «Das letzte Kind» eigenartig sperrig geblieben. Es hat mich zwar beim Lesen gepackt, es hat mich reingezogen. Ich bin dran geblieben von der ersten bis zur letzten Seite. Und gleich ist mir die Südstaatenwelt bis am Schluss immer auch ein bisschen fremd und unheimlich geblieben. Wie ist es dir gegangen, Christian Schmid?
«Das letzte Kind» ist ein spannender Roman, das ist ganz sicher so. Er nimmt ihn bis zum Schluss gefangen. Die Handlung ist gut aufgebaut, vom Verschwinden von der 12-jährigen Alicia, am Verschwinden vom Vater, bis man sie findet und mit dem Finger die Schuldigen ausmachen kann. Du hast mit Recht darauf hingewiesen, der Johnny ist eine ganz eigenartige, eigenwillige Hauptfigur für einen Kriminalroman. Er, der Zwillingsbruder von der Alicia, wird zum Hauptermittler. Er wird von der Mutter im Stich gelassen, vom Liebhaber von der Mutter gehasset, von der Polizei enttäuscht, zu einem stahlhärten, verschwiegenen, asketischen, fast indianischen Schaman, der auf der einen Seite ein Ritual glaubt, auf der anderen Seite ganz minutiös recherchiert und sich mit seinem Freund Jack zusammen auch ganz schöne Gefahr bringt.
Ja, das kann man sagen. Und was mir gefällt in diesem Zusammenhang, ist ja auch so ein bisschen die Atmosphäre, die John Hart erzeugt. Es ist eben immer so etwas Unheilschwangeres in der Luft. Ich stelle mir auch das Licht in dieser amerikanischen Provinz so flirrend vor. Auch die Landschaft ist irgendwie so staubig und tüppig.
Ja, es kommt doch ein bisschen durch das, dünkt mich, dass so eine Art verknorkste Kretin dort leben, oder? Viele von diesen Figuren sind ganz schräg. Da ist ein sadistischer Vietnam-Veteran, der Liebhaber von der Mutter, ein herrschsüchtiger Sadist. Und dann kommt so ein Schwarzer, der durch die Geschichte geistert, wie eine Art Glöckner von Notre-Dame, der Fremantle. Und dort der Kopfkleidhand, wo fast in einem Schuldgefühl versauft, weil er in diesem Fall nicht vorwärts kommt und seine Familie auch noch verliert über dem. Und die seltsamste Figur ist Johnny, seine Mutter, mit der kann ich nicht viel anfangen, so eine Barbie-Puppe, eine Gefallene, oder die ist wie gebrochen nach dem Leid, das sie erfasst. Und die ist da so leblos, fast schlampt sich ein bisschen um und der Kleidhand ist auch noch verliebt in sie.
Also der Polizist. Ja gut, es klingt jetzt alles sehr schwermütig, es ist keine leichte Kost, aber es hat etwas Faszinierendes und mir denkt auch der Schluss vom Roman, das muss man doch ehrlicherweise sagen, der überrascht und ich denke, nicht zuletzt auch der hat offenbar bei der Jury vom Edgar punktet. Hier noch einmal der genaue Titel, «Das letzte Kind». Autor ist der John Hart und rausgekommen ist der Roman auf Deutsch im Bertelsmann Verlag.
Beispiel Nummer 2. Der Deutsche Krimipreis.
Der Deutsche Krimipreis ist Mitte 80er Jahre entstanden. Damals hat sich der Krimi im deutschsprachigen Raum endlich ein bisschen vom Etikett Trivialliteratur lösen. Der Genre ist salonfähig geworden. Und zwei Männer wollten die Entwicklung aktiv unterstützen, haben das Bochum das Krimi-Archiv gegründet und 1986, ein Jahr später, auch den Krimi-Preis lanciert. Seither wird die Auszeichnung jedes Jahr vergeben. Mehrfach waren auch Schweizer unter den Gewinnern. Viermal zum Beispiel der Peter Zeindler, zweimal der Alexander Heimann und einmal der Linus Reichlin. Es gibt kein Geld, sondern nur mehr. Es geht darum, so schreibt die Jury, mit deren Auszeichnung Autoren zu würdigen, die dem Genre Krimi literarisch gekonnt und inhaltlich originell neue Impulse geben. In der Jury sitzen rund 12 Leute, alles Krimi-Experten, und jedes Jurymitglied wählt jedes Jahr seine 3 Favoriten aus. Am Schluss entscheidet er rein rechnerisch, welchen Autor am meisten Punkte können verbuchen. Das Resultat 2010 ist so ausgegangen.
Der Sieger heisst Ulrich Ritzel mit Beifang.
Der Ulrich Ritzel hat schon 2001 für seinen Roman «Schwemmholz» den Deutschen Krimipreis bekommen. Jetzt bekommt er ihn zum zweiten Mal für «Beifang» und der Roman fährt so an.
Rechtsanwalt Eisholm trat zu dem erhöhten, mit einer Blende versehenen Tisch, hinter dem die drei Berufsrichter und die beiden Geschworenen saßen, und zeigte eher beiläufig, wie einen längst bekannten Gegenstand, die Fotografie vor, die in die Hülle eingelegt war. Es war ein Schnappschuss und zeigte eine junge Frau, die einen Blick in den Spiegel ihrer Puderdose warf. Sie hatte auffällig kurzes blondes Haar und trug ein schwarzes, tief ausgeschnittenes Kleid, dazu um den Hals eine Goldkette mit einem Ring als Anhänger.
Die Szene passiert am 13. Februar 2008 am Ulmer Landesgericht. Die Haupthandlung vom Roman «Beifang» von Ulrich Ritzel geht bis am 21. Februar 2008, also eine gute Woche. Die Frau auf dem Foto, Fiona Morni, ist ermordet worden. Angeklagt ist ihr Mann. Der Ring an der Kette ist der Beifang von dieser Tat, nämlich das Bindeglied zu einer ganz anderen Geschichte, weder der von der Fiona Morni. Nuschen tut in diesem Fall neben dem Polizeirössli-Spiel der Pensionierkriminalbeamte Hans Berndorf die zentrale Figur von der Ritzel-Roman, und zwar, weil ihn der Staatsanwalt Eisholm für private Ermittlungen hat angestellt. Trotzdem der Eisholm gleich ermordet wird, nuschen der Berndorf weiter. Der Berndorf findet gleich raus, dass Fiona Morni unmöglich von ihrem Mann umgebracht worden sei. Sie hat nämlich neben einem sauberen Geschäft ein eher schmuddeliges als Escort-Service-Dame mit horizontalen Verpflichtungen gemacht. Ein grosses Energieunternehmen im Südwesten hat sie gern verpflichtet für hohe Kader und wichtige Kunden. In diesen Kreisen stinkt der Fisch vom Kopf her und die Landespolitik will den Fall vertuschen. Der Ring, das ist ein alter jüdischer Hochzeitsring. Und diese Spur führt über eine ganze Zeile der Zwischenstationen zurück in die Zeit des Krieges, wo das jüdische Altersheim von Herrlingen ist missbraucht worden als Verladestation für Juden, wo man dorthin getrieben und nachher in den Osten hat deportiert. Lucia Stettler, hat es dir bei Beifang der Ehe Muichen genommen? Hat dir das gefallen?
Also mir hat Beifang sehr gut gefallen. Es ist eigentlich noch mehr als der Krimi, den wir vorhin besprochen haben, «Das letzte Kind». Es ist noch mehr ein klassischer Krimi, wenn man so will. Das heisst, man wird als Leserin und als Leser einbezogen in die verschiedenen Ermittlungen. Man erfährt, was der zuständige Richter für Schritte unternimmt. Man ist schon mal mit der Kriminalpolizei unterwegs. Man sitzt dabei, wenn die Anwälte neue Fährten verfolgen. Du hast es gesagt, die Geschichte ist natürlich recht komplex, mit Ausläufern weit in die Vergangenheit. Das erfordert eine gewisse Konzentration, aber man bleibt dran. Es ist sehr eine spannende, süffige Lektüre.
Ich bin ein Ritzelleser, ich muss das gestehen. Ich habe alle Romane gelesen bis jetzt. Ich habe ihn gern, weil er eine klare politische und gesellschaftskritische Haltung hat, das Manni. In seinen Geschichten steht der Berndorf auf der Seite der gewöhnlichen Leute. Die grossen Schweinereien passieren beim Ritzel in den besseren Kreisen. Und gehen im Schutz von einer Politikerkaste, die meint, ihre Hauptaufgabe sei, Machtposition vom Establishment nicht nur möglich zu machen, sie will das Machtgefüge auch schützen. Auch wenn die Exponenten eben Verbrechen begehen. Ritzel, seine Geschichten haben einen sehr guten Sitz in der Welt, finde ich.
Ja, das finde ich auch. Und mir denkt, das ist wirklich seine Stärke, wie er so den Filz und die Vetterli-Wirtschaft entlarvt. Er macht das sehr glaubwürdig, auch nicht allzu aufdringlich, nicht einfach schwarz und weiss. Und ich kann mir vorstellen, dass die engagierte Haltung, er hat eben auch irgendwie eine Botschaft, das merkt man, also er will nicht nur unterhalten mit seinen Geschichten. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben mit seiner eigenen Vergangenheit zu tun hat. Der Ulrich Ritzel ist ja erst mit 58 vollamtlicher Krimischreiber geworden. Vorher hat er als Journalist und eben lang als Gerichtsreporter gearbeitet. Und ich denke, das merkt man beim Lesen. Er ist einer, der sich in diesen Justizkreisen sehr gut auskennt. In der Geschichte im Beifang scheint ja zum Beispiel der zuständige Richter nicht ganz sauber zu sein. Auch dem seine Nummer ist offenbar auf dem Handy von dieser toten Frau gespeichert gewesen. Wer weiss, ob er eben auch die Escort-Dienste hat in Anspruch genommen. Jedenfalls verschwinden dann plötzlich die Daten. Das ist ja auch sehr eigenartig.
Er hat Witz, oder muss man sagen, es gibt nicht die Guten und die Bösen bei ihm. Was man vielleicht ein bisschen nicht zufrieden sein könnte damit, ist, dass die Ermittlungsmethoden von Berndorf in der Kategorie Märli gehören. Also wie der aus all diesen Fäden gegen die Richtung findet, das ist ein bisschen märlihaft. Was mir noch gefällt in diesen Romanen, das ist fast bei allen so, sie haben eben zu tun mit der Geschichte, mit der Vergangenheit. Es geht gegen um die schwierige Vergangenheit in Deutschland. Und die hat das Nachspiel im Roman Beifang. Der Ritzel lässt den Ring verschwinden, weil er an einer Jüdin aus der Nachkommenschaft von der geben will, die beraubt worden ist. Und das funktioniert nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Das finde ich noch gut. Ich sage noch einmal, der Titel Beifang heisst der Roman, geschrieben hat ihn der Ulrich Ritzel, rausgekommen ist er im BTB-Verlag.
Beispiel Nummer 3. Der Friedrich-Glauser-Preis.
Der Friedrich-Glauser-Preis, kurz Glauser, ist neben dem Deutschen Krimi-Preis der wichtigste Krimi-Preis im deutschen Sprachgebiet. Sein Name hat er natürlich vom Schweizer Schriftsteller Friedrich Glauser, der von 1896 bis 1938 gelebt und der berühmte Krimi hat geschrieben. Es gibt den Preis seit 1987. Vergeben tut ihn das Syndikat der Autoren der deutschen Krimi-Literatur mit etwa 600 Mitgliedern in verschiedenen Kategorien. Der wichtigste ist der Krimi-Romanpreis, der mit 5'000 Euro dotiert ist. Vergeben wird der Preis am Krimi-Event vom Syndikat, das ist die Kriminale. Man gehört den Preis gleich ein bisschen am amerikanischen Edgar. Eine Jury für eine Kategorie hat 5 Mitglieder. Der Gewinner ist gegen Mitglied von der nächsten Jury. 5 werden nominiert, einer überkommt den Preis. Im ersten Jahr, also 1987, hat gerade ein Schweizer den Glauser bekommen, nämlich der Sam Jaun für «Die Brandnacht», der Ingrid Noll für «Die Apothekerin» zum Beispiel, der Hans-Jörg Schneider für «Hunkeler macht Sachen», der Martin Sutter für «Der Teufel von Mailand» und 2010 ist das Rennen so ausgegangen.
Gewonnen hat Zoran Drenkar mit «Sorry».
Ich muss ehrlich sagen, die Wahl hat mich persönlich überrascht. Ich habe den Thriller «Sorry» schon kennt, bevor er den Preis gewonnen hat. Die Geschichte ist total spannend und gut erzählt, aber, und das muss ich wirklich sagen, aber sie ist sehr verstörend. Sie verfolgt dem mehr, also ohne zu übertreiben, bis in Träume. Also ich warne vorweg, «Sorry» ist wirklich keine leichte Kost. Christian Schmid, bist du einverstanden?
Ja, sicher nicht für Sonntagskrimi-Leser. Da passiert wirklich Grusiges und der Autor schaut her und beschreibt.
Aber die Jurymitglieder vom Friedrich-Glauser-Preis, die haben offensichtlich gute Nerven. In Begründung schreiben sie: «Sorry ist ein innovativer und ungewöhnlicher Roman, der den in vielen Krimis thematisierten Grundtenor von Schuld und Sühne gehörig auf den Kopf stellt.» Und das stimmt, der Psychothriller ist wirklich total eigen und sehr unkonventionell. Anfangen tut die Geschichte noch ganz harmlos irgendwo in Berlin.
4 Freunde sitzen in einer Wohnung. Sie haben mehr Niederlagen als Siege vorzuweisen. Sie leben von ihrem Dispo, hoffen auf die große Liebe und kaufen bei Aldi ein, obwohl sie Aldi hassen. Alle 4 haben bis zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, wohin sie unterwegs sind.
Und in dieser Runde von diesen 4 Freunden hat einer, der Chris, plötzlich eine brillante Idee, wie man mit Manager und Business-Typen ein gutes Geschäft machen könnte.
«Es gibt eine Sache, sagt er, die die Bosse und Macher vermissen und mit der sie überhaupt nicht klarkommen. Es gibt eine Sache, die wie ein dunkler Schatten über ihrem Leben hängt und ihnen jeden Tag in ihre Latte Macchiato pinkelt. Dafür schützt sie kein Reichtum. Da hilft es auch nicht, wenn sie Spendenaktionen starten oder das Greenpeace-Magazin für ihre Mitarbeiter abonnieren. Diese eine kleine Sache macht ihnen das Leben sowas von sauschwer, dass man es an ihren Gesichtern ablesen kann. Chris sieht einen nach dem anderen an. Es ist offensichtlich, dass keiner von ihnen eine Ahnung hat, wovon er spricht. Also streckt Chris ihnen seine rechte Hand entgegen, Handfläche nach oben, wie ein Angebot. »Sie können sich nicht entschuldigen«, sagt er, »und genau das werden wir Ihnen anbieten. Entschuldigungen im Überfluss, zu einem verdammt guten Preis.«
Ja, und das machen die jungen Leute tatsächlich. Sie gründen eine Agentur, wo man gegen Geld eine Entschuldigung in Auftrag geben kann. Sorry, heisst das Unternehmen. Chefs, die Angestellte zu Unrecht haben entlassen, nehmen die Dienste in Anspruch. Söhne, die ihre Eltern verletzt haben. Oder Männer, die Geliebte haben lassen hocken. Die jungen Leute verkaufen also quasi Absolution. Und das Business mit dem schlechten Gewissen, das floriert, bis sie eines Tages in eine fatale Falle geraten. Im Auftrag von einem Mann werden sie in ein miefiges Haus geschickt, um sich dort bei einer Frau zu entschuldigen. Und wo sie vor Ort eintreffen, finden sie eine Tote, brutal an die Wand genagelt. Am Boden liegt ein Zettel, sie sollen die Leiche beseitigen, sonst gäbe es Konsequenzen. Und jetzt läuft das Ganze völlig aus dem Ruder. Und es passiert genau das, was die Jury vom Friedrich-Glauser-Preis ihrer Begründung als Qualitätsmerkmal von diesem Krimi-Sorry festhaltet. Wortwörtlich steht da: Mit zunehmendem Fortgang der Geschichte verschwimmen die Grenzen zwischen Gut und Böse, Schuld und Unschuld, Verbrechen und Strafe sowie Täter und Opfer. Christian Schmid, wie hast du den Roman erlebt?
«Sorry» vom Zoran Drvenkar ist von mir aus gesehen ein ausgezeichnet geschriebener Krimi. Die zentrale Idee, dass die vier, die ja im Leben nicht so richtig haben Fuss gefasst, eine Agentur für das Verzeihen gründen, ist wirklich, wirklich gut. Damit nicht genug, das Buch führt zurück in die Geschichte von einer schlimmen Pädophilie-Sache, die verbunden ist mit der Geschichte von einer Freundschaft. Und dass der Mörder gerade wegen dieser Agentur auf einen Gedanken kommt, die Quälgeister zu stellen und zu töten, das ist noch einmal ein ganz ausgezeichneter literarischer Einfall. Noch etwas, die Pädophilie-Geschichte hat mit diesen vier und ihrer Agentur gar nichts zu tun.
Nein, die gerade ja da völlig naiv in das Ganze rein. Sie werden eigentlich einfach instrumentalisiert. Also offenbar hat der Täter das Inserat gelesen und denkt, voilà, das ist jetzt für mich eine Möglichkeit, mich da irgendwie zu rächen. Und so werden sie einfach reingezogen und kommen dann quasi nicht mehr daraus raus. Das muss man noch sagen.
Ich will noch etwas zu der Form sagen. Die Spannung wird ja auch durch das erhalten, dass der Drvenkar den Erzählfluss und den Zeitfluss verhackt. Wir lesen also manchmal, was vorher passiert ist, erst nachdem wir vernommen haben, was nachher passiert ist. Das Verfahren, das hat Grenzen. Der Drvenkar demontiert sich selber ein bisschen da, indem er sich hinter die Karte schauen lässt. Es wird für meinen Geschmack dem Leser ein bisschen zu deutlich, wie man kann Spannung erzeugen beim Schreiben. Aber das ist jetzt wirklich das Haar in der Suppe.
Aber es funktioniert.
Es funktioniert wunderbar, kann ich sagen. Gefallen hat mir dann wiederum, dass er nicht alle Schatten ausleuchtet. Ich habe bis zum Schluss nicht richtig begriffen, da gibt es so eine Vaterfigur von dieser Pädophilie-Geschichte, wo ich nicht recht weiss, wer er ist oder wer er ist. Er hat offenbar selber Kinder missbraucht und hat die Missbrauchten zu Pädophilen erzogen. Das ist mir nicht ganz klar geworden, aber das passt auch wunderbar in die Geschichte hinein.
Ja, und auf einem Weg schließt sich da bei diesem Thriller «Sorry» der Kreis. Im Grunde genommen geht es ja hier, wie beim ersten Krimi, den wir vorgestellt haben, in dem Band «Das letzte Kind». Also geht es auch hier um Verbrechen, die man an Kind begeht. Und der Zoran Drvenkar zeigt, welche Katastrophen halt so Verbrechen in diesen Seelen anrichten und dass Erwachsene dann nicht dürfen überrascht sein, wenn die verletzten Menschen dann irgendeinmal zurückschlagen.
Lucia Stettler und Christian Schmid über Gewinner der grossen Krimipreise 2010. Der Roman, den sie am Schluss besprochen haben, trägt den Titel «Sorry», erschienen im Ullstein Verlag, der Autor, der Zoran Drvenkar.
Er ist für das Buch mit dem Friedrich-Klausen-Preis ausgezeichnet worden. Und dann nochmal die Angaben zu den beiden anderen Krimis, die die beiden vorgestellt haben. Das letzte Kind von John Hart, rausgekommen im Bertelsmann Verlag. Der Roman hat der Edgar Allan Poe Award gewonnen. Es ist die Geschichte von dem 13-jährigen Bub, der verzweifelt nach seiner verschollenen Zwillingsschwester sucht. Und der oder Krimi von Ulrich Ritzel, der ist besprochen worden. Beifang heisst er, ausgezeichnet mit dem Deutschen Krimipreis. Im Mittelpunkt steht der Mord an einer Kunsthistorikerin und Edelprostituierte. Der Mord zieht bis in die oberste Politsphäre auf. Alle Angaben jetzt zu diesen drei Büchern findet ihr auch auf unserer Internetseite auf deres1.ch. Jetzt kann es ja sein, dass ihr im Moment überhaupt keine Lust auf Bücher habt und gar nicht mögt lesen, aber doch scheinbar gern wieder mal ein Krimi hättet. Der Seis hat etwas für euch.
Privatdetektiv Stahl, Büro Stahl, Apparat Stahl, Harry Stahl.
Er ist wieder da, auf der Spur von bösen Machenschaften. Der Privatdetektiv Harry Stahl. Ja, ja, klar, assistiert von seinem Langhaardackel Romeo. Im Hörspiel direkt aus dem Theater Ticino, Zwedischwil an der Pfnüsselküste.
Wir haben für Sie ein ganz besonderes Hörspiel-Drama vorbereitet, das wir Ihnen, verehrte Hörerschaft zu Hause, nun gleich live offerieren werden.
Wie gesagt, direkt. Heute Abend am 8. hier auf DRS1. Oder aber absolut neu im Internet. Den Livestream finden Sie entweder auf drs1.ch oder auf comedy-mit-y.sf.tv.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.